Staub von Millionen Jahren liegen hier, liegen schwer und fern und doch so nah bei mir. Was längst vergangen scheint im Stein, flüstert, du wirst auch Geschichte sein. Ein Text von einer virtuellen Sängerin namens Lena Meyer. Nein, so wird es nicht sein. Du wirst nicht Geschichte sein. Du wirst leben, du wirst auferstehen mit Christus. Wir werden nicht Geschichte sein. Und deshalb rufen wir auch immer traditionsgemäß am Ostersonntag, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Was meinen wir eigentlich damit? Wir meinen, da ist Jesus von Nazareth, der ist gekreuzigt worden, der ist gestorben, der ist ins Grab gelegt, der war tot und dann ist er leibhaftig, leiblich, körperlich aus dem Grab herausgekommen und dann war das Grab leer. Das meinen wir. Aber wir weinen noch ein Stück mehr, da heißt es ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Das heißt, das stimmt. Das ist wirklich Tatsache. Das ist Realität. Das ist historisches Faktum. Das ist so. Ja, Amen. Immer weniger Menschen in Deutschland glauben das. Es gibt quasi jedes Jahr eine Umfrage von Umfrageinstituten, von christlichen Organisationen, von Kirchen zu diesem Thema. Die letzte Umfrage, die ich kenne, 2025, also letztes Jahr, und mich hat die Zahl schon erstaunt, da waren es noch 18-25% der Menschen in Deutschland, die an die leibliche Auferstehung glaubten. Scheint mir gewaltig hoch sogar, 18-25% der Deutschen glaubten an die leibliche Auferstehung. Es gibt verschiedene Umfragen und da sind die Zahlen verschieden, aber der Trend ist klar, auch über die Zeit, es gibt immer weniger Menschen, die das glauben. Und was mich noch mehr erstaunt hat, war, in den Freikirchen sind es wenigstens 10% der Menschen, die das nicht mehr glauben. Wenigstens 10%, so sagen es die Umfragen, die das nicht mehr glauben. Die Bibel aber macht es ja völlig klar. Sie macht ja völlig klar, wie wichtig die leibliche Auferstehung Jesu ist. Und Paulus macht es sehr markant. Da können wir gleich auch den Vers sehen. Paulus macht es ja sehr markant. Er sagt, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so seid ihr noch in euren Sünden. Können wir den Vers mal zeigen auf der Folie? Danke. Wenn Christus nicht auferstanden ist, nicht wirklich, so wie wir das eben gehört haben, dann glaubst du vergebens. Es ist nicht egal, was man glaubt. Das ist ja heute landläufig die postmoderne Meinung, jeder kann ja glauben, was er möchte und jeder hat einen individuellen Glauben und hat seinen individuellen Gott. Nein, es ist nicht egal, was man glaubt. Glaubst du das nicht, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Dann glaubst du ganz vergeblich. Dann ist das alles umsonst. Dein ganzes Glaubensleben ist umsonst. Denn dann bist du noch in deinen Sünden. Warum bist du noch in deinen Sünden? Er ist doch am Kreuz gestorben und hat bezahlt für meine Sünden, hat doch gebüßt für meine Sünden. Aber wäre er im Grab geblieben, dann hätte der Tod ihn besiegt und damit hätte ihn die Sünde besiegt und der Teufel besiegt. So aber ist er aus dem Grab auferstanden und ist jetzt vor dem Vater, zur Rechten des Vaters und tritt für uns ein. Durch seine Auferstehung sind wir gerechtfertigt. Das ist große Theologie, da könnte man jetzt, was weiß ich, wie tief einsteigen, ich tue es aber heute nicht, nur so weit, wie ich es gesagt habe. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube vergeblich. Nun aber ist Christus auferstanden. Nächste Folie bitte. Jesus hat dafür gesorgt, dass seine leibliche Auferstehung bezeugt wird. Ganz wichtig. Er ist mehreren Menschen erschienen nach seiner Auferstehung. Eine ganze Reihe von Menschen ist er erschienen. Zuerst ist er Maria Magdalena erschienen. Manche sagen Maria von Magdala. Die hat er nicht erkannt zunächst und dachte, es sei der Gärtner. Und als er ihren Namen nannte, Maria, da erkannte sie Jesus. Anderen Frauen ist er auch erschienen. Und diese, die anderen Frauen inklusive Maria Magdalena, sind dann zu den Jüngern gelaufen und haben es ihnen verkündigt. Aber die Jünger haben es nicht geglaubt, es kam ihnen vor wie ein Märchen. Dann ist er dem Petrus erschienen. Dann ist er den beiden Jüngern von Emmaus erschienen, wo sie auf dem Weg von Jerusalem zurück nach Emmaus waren. Er ging mit ihnen und sie erkannten ihn auch zunächst nicht. Erst als er spät im Haus der Jünger von Emmaus das Brot mit ihnen brach, da wussten sie, das ist der auferstandene Jesus. Und sobald sie das erkannt hatten, liefen die Jünger von Emmaus zurück nach Jerusalem. Es waren 9 Kilometer. Sie liefen zurück nach Jerusalem, um es der Jüngerschar, also ich nenne die mal die Jünger Jesu, die engere Gruppe der Jünger und ihren Gefährten, die noch dabei waren, zu verkündigen. Und dann kamen die Jünger von Emmaus in dieses Haus in Jerusalem, in dem sie sich aufhielten. Da kamen diese Jünger von Emmaus hinein und wurden begrüßt von den dort Anwesenden mit: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Das ist das, was wir an Ostern gemeinsam bekennen. Der Herr ist ja wahrhaftig auferstanden. Er ist dem Petrus erschienen. Und dann erst berichteten die Jünger von Emmaus, was ihnen widerfahren war. Und genau hier setzt der Predigtext ein, an dieser Stelle. Jesus ist natürlich später noch vielen anderen Menschen erschienen, aber hier setzt jetzt der Predigtext ein. Lukas 24. Es geht los mit dem Vers 36, es sind die Verse 36 bis 43. Lukas 24, Verse 36 bis 43. Ich lese das mal. Während sie aber davon redeten, das sind die Jünger von Emmaus und die anderen Jünger, die da in dem Haus in Jerusalem versammelt waren. Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und er spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken und warum steigen Zweifel auf in euren Herzen? Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig, und er nahm es und aß vor ihnen. Bis dahin, das ist der Predigttext. Nachdem Jesus in ihre Mitte getreten war, da erschraken die Jünger, denn sie dachten, sie hätten einen Geist gesehen, und sie zweifelten. Zumindest ist es das, was Jesus impliziert, wenn er sie fragt, was steigen Zweifel oder Gedanken auf, zweifelhafte Gedanken auf in euren Herzen? Die Jünger waren, das waren doch genau diejenigen, die vorher schon den Jüngern von Emmaus gesagt hatten, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Wie kommt es denn, das sind ja nur Minuten. Vor ein paar Minuten hatten sie gesagt, Jesus ist wahrhaftig auferstanden, und jetzt, sie fürchteten sich, und Jesus sagt ihnen, was kommen Zweifel auf in euren Herzen? Und sie dachten, einen Geist zu sehen. Wie ist das denn möglich? Wie ist denn das zu erklären? Die Bibel sagt uns das nicht. Kann man nur vermuten und spekulieren. Vielleicht war es so, dass sie das Äußere von Jesus anders erwartet hatten. Maria von Magdala hatte ihn ja nicht erkannt, die Jünger von Emmaus hatten ihn nicht sofort erkannt. Vielleicht hatten sie eine andere Gestalt erwartet und deshalb dachten sie, es sei ein Geist. Vielleicht zweifelten aber doch eine ganze Reihe von den Menschen, die da versammelt waren. Es waren ja nicht nur die 11 oder die 10, sondern da waren noch viele andere, da waren auch andere dabei. Da gab es sicher Menschen, die die Auferstehung tatsächlich bezweifelten. Vielleicht ist es aber auch noch anders. Vielleicht hatten die Jünger auch nur im Kopf geglaubt. Hatten sie das Ganze nur für wahr gehalten, geistig oder intellektuell? Und dann plötzlich steht Jesus wirklich da und sie erleben es hautnah, dass er tatsächlich auferstanden ist. Das ist noch eine ganz andere Sache. Es ist eine andere Sache, mit dem Herzen zu glauben, mit der ganzen Existenz, mit der ganzen Person, mit dem Herzen zu glauben. Deshalb sagt Jesus ja auch, was steigen Zweifel auf in euren Herzen. Es ist eine ganz andere Sache, mit dem Herzen zu glauben als mit dem Kopf. Als nur für wahr zu halten, als es von irgendwoher verkündigt zu bekommen und zu sagen, na ja, das ist logisch. Aber dann erlebt man es hautnah, dann steht er auf einmal da. Ihr Lieben, wie würdet ihr reagieren? Was würde das mit eurem Glauben machen, wenn heute Nachmittag Jesus in euer Wohnzimmer käme und euch dort erscheinen würde? Was würde das mit eurem Glauben machen? Was würde das machen? Würde das dein Leben verändern? Würde das deinen Glauben verändern? Wenn es deinen Glauben verändern würde, dann muss ich uns und muss ich dich fragen, was ist dein Glaube denn jetzt? Was ist er denn jetzt? Auf einmal steht Jesus da. Sie erleben ihn. Wie geht Jesus mit dem Zweifel oder mit dem Erschrockensein der Jünger um? Drei Dinge, wir können einfach weitermachen, die Folie. Und noch ein weiter, bitte. Wie geht Jesus mit den Jüngern um? Mit den Jüngern, also mit ihren Zweifeln, mit ihrer Angst, mit ihrer Not. Was tut er? Zuallererst sagt er ihnen, Friede sei mit euch. Das ist eine einfache Grußformel erstmal, ja. So wie wir sagen, guten Morgen und so weiter. Erstmal eine einfache Grußformel, aber dann steckt doch noch viel mehr dahinter, wenn man darüber mal nachdenkt, was das bedeutet. Friede sei mit euch. Was sagt er ihnen damit? Er sagt ihnen damit, hier steht der auferstandene Sohn Gottes. Und es ist jetzt Friede zwischen dir und euch und Gott. Es ist Versöhnung zwischen euch und Gott. Friede sei mit euch. Ihr habt jetzt Frieden mit Gott. Die Tatsache, dass ich jetzt hier stehe, als der Auferstandene, zeigt, der Friede mit Gott ist gekommen. Das ist der wichtigste Friede, den du haben kannst. Es gibt keinen wichtigeren Frieden. Und wenn die Welt auch tobt, und wenn die Stürme auch, was weiß ich wie, tosen, der Friede mit Gott ist der Friede, den du brauchst. Und der ist da. Und der ist gekommen. Das sagt Jesus. Friede mit euch. Ich bin es, der Auferstandene. Ich habe euch gerechtfertigt. Ich habe euch versöhnt mit Gott. Wunderbar. Friede mit euch. Und es bedeutet in dieser ganz konkreten Situation, wo die Jünger denn so verängstigt sind und zweifeln, oder zumindest eine Reihe von ihnen, dass er sagt, Friede sei mit deinem Chaos. Friede sei mit deinen Ängsten. Friede sei mit deinem Gedankenchaos, mit deinem Zweifel. Friede sei mit deinem Kleinglauben. Ich mache Frieden mit deinem Kleinglauben, mit deinen Zweifeln, mit deinem Unglauben, mit deinen Ängsten, mit deinen Nöten, mit deinem ganzen inneren seelischen Chaos. Ihm sei Friede. Ich bin gekommen, dass du Frieden hast in jeder Beziehung. Der Friede in der Welt, global. Entschuldigung, dass ich das so sage, der kütt nicht. Noch nicht. Erst wenn Jesus wiederkommt. Aber trotzdem kann er Friedensstrahlen senden, ja? Klammer zu. Friede mit euch, das ist das Erste. Das Zweite, wie geht Jesus mit dem Zweifel um? Er benennt ihn. Er konfrontiert die Jünger mit ihrem Unglauben oder mit ihren Ängsten oder mit, ja, mit ihren Zweifeln. Er konfrontiert sie damit. Er benennt es, er macht es ganz klar. Ihr zweifelt. Er fragt, er stellt eine Frage, was steigen denn für Zweifel auf in euren Herzen? Welche Gedanken steigen denn auf in euren Herzen? Er konfrontiert sie damit. Das ist nicht neu. Es ist nicht neu. Ihr erinnert euch, als die Jünger mit Jesus im Boot waren, Jesus schlief und es kam ein Sturm auf. Und sie schrien, Jesus, willst du uns umkommen lassen? Und er stillte den Sturm und sagte später zu seinen Jüngern, was seid ihr so kleingläubig? Andere Übersetzungen schreiben, habt ihr noch keinen Glauben? Oder als Jesus auf dem Wasser den Jüngern, die im Boot waren, entgegenkommt und Petrus dann zu Jesus hingehen wollte, ihr kennt die Geschichte, da fragte Petrus den Jesus, kann ich auf dem Wasser, lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Dann ging Petrus über das Wasser und auf einmal sah er die Wellen und bekam Angst und begann zu sinken. Und Jesus streckte ihm die Hand hin und zog ihn heraus und sprach zu ihm: Was bist du so furchtsam, du Kleingläubiger? Jesus konfrontiert uns mit unserem Zweifel, mit unserem Elend. Und das ist gut so. Das ist notwendig. Das brauchen wir. Im Sinne vom Psalm 139. Erkenne mein Herz. Erkenne, wie ich es meine. Gott, erkenne mein Herz. Zeig mir meinen Zweifel, meinen Kleinglauben, meine Furcht, meine Ängste, mein seelisches Chaos. Zeig mir das. Jesus tut das. Drittens, aber er belässt es nicht dabei. Es bleibt nicht dabei. Er sagt nicht nur einfach: Naja, du Zweifler, ja, komm. Komm, rede du nicht, du Zweifler. Nein, Jesus geht ganz barmherzig damit um, ganz gnädig, ganz liebevoll. Er ermuntert zum Glauben. Ja, er fördert Glauben, er schafft Glauben, er baut Glauben auf. Er ermutigt die Jünger. Glaub doch. Und er tut dies, indem er seine Macht, seine Vollmacht, seine Größe, seine Stärke beweist. Er tat das, als die Jünger im Boot waren und ein Sturm aufkam. Er tat es, indem er den Sturm stillte. Das tat er auch, damit die Jünger glaubten. Er hat den Petrus, der auf dem Wasser ging und dann sank, an seiner Hand gegriffen, an seinem Arm gegriffen und herausgezogen, trotz seines Kleinglaubens. Und hier? Was tut er hier? Was hat er hier getan in unserem Zusammenhang? Er hat sich als der Auferstandene bewiesen. Jesus baut Glauben auf. Er verurteilte die Jünger nicht, sondern demonstriert handfest seine Macht, seine Stärke und dass er leiblich auferstanden ist. Wie macht er das? Mal bitte die nächste Folie gucken. Wie macht Jesus das? Jesus beweist ihnen, dass er der Auferstandene ist. Zuerst, mal ganz konkret aus dem Text, er zeigt ihnen ihre Hände und Füße. Entschuldigung, er zeigt ihnen seine Hände und Füße. Dann sagt er ihnen: Fasst mich doch an. Und dann sagt er: Habt ihr was zu essen da? Und aß vor ihnen. Jesus zeigte ihnen seine Körperlichkeit, seine Leiblichkeit. Er zeigte ihnen damit, er war nicht einfach ein Geist, den man gar nicht fassen kann, den man gar nicht kriegen kann, durch den man durchgreifen kann. Er war nicht einfach ein Geist, er hatte einen Körper. Er war eine Körperlichkeit. Er war, ja, nicht einfach ein Medium, eine Erscheinung. Er hatte einen Körper. Da war eine Körperlichkeit. Und dieser Körper war nicht einfach nur, wie soll ich das sagen, eine wiederbelebte Leiche. Er war nicht einfach nur ein Toter, der erweckt wurde und in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt wurde. Nein, das war er nicht. So wie die Helen hat es eben erwähnt, so wie zum Beispiel Lazarus, ja, der war in seinen alten Körper sozusagen zurückgekehrt. Der alte Körper, die Leiche war wiederbelebt worden und auch dasselbe bei den anderen Totenerweckungen. Bei dem Jüngling von Nain zum Beispiel. Nicht so. Jesus war nicht einfach in seinen ursprünglichen Zustand zurückgekehrt, sondern er hatte einen neuen Leib, einen neuen Körper. Es war neu. Da war eine Kontinuität. Auf der einen Seite war er wie ein irdischer Mensch. Er hatte Fleisch, er hatte Knochen, man konnte ihn anfassen. Auf der anderen Seite erfahren wir aber, dass er einfach in den Raum hineintrat. Die Türen waren ja verschlossen, das berichtet uns Johannes 20 im Johannesevangelium. Die Türen waren verschlossen. Er trat einfach hinein, mitten in den Raum. Und auch mit den Jüngern von Emmaus. Als sobald sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach, da heißt es, er verschwand vor ihnen. Das bedeutet doch nichts anderes, als dass Jesus einen ganz veränderten, neuen, verwandelten Leib hatte. Ja, da war Materie, aber vielleicht eine ganz andere Art von Materie, vielleicht eine unvergängliche Materie. Vielleicht hatte dieser Körper auch die Möglichkeit, auf unterschiedliche Weise sich zu präsentieren und zu offenbaren. Wir wissen das nicht. Aber es war nicht mehr derselbe Körper. Der war nicht mehr abhängig von den Naturgesetzen. Er war neu. Jesus macht es klar, ich habe eine Körperlichkeit. Ich habe eine Leiblichkeit. Ich bin kein Geist, ihr könnt mich anfassen. So und drittens und das Wichtigste. Also wenn wir hier stehen bleiben würden, dann hätte ja die Erscheinung auch irgendeine Erscheinung sein können. Vielleicht aus der unsichtbaren Welt, was weiß ich, eine Engelerscheinung, irgendeine Erscheinung. Nein, aber Jesus zeigte ihnen seine Hände und seine Füße. Und was zeigte er ihnen damit? Er zeigte ihnen seine Wundmale. Er sagte ihnen, ich bin es, der gestorben ist oder war. Ich bin derjenige, der am Kreuz hing und durch dessen Hände und Füße man die Nägel getrieben hat. Ich bin das, ich bin diese Person. Und ich war tot. Und ich stehe jetzt hier vor euch. Ich bin es wirklich. Ich bin der Jesus Christus, der in Golgatha ans Kreuz geschlagen wurde, getötet wurde, begraben wurde und dann auferstand. Ich bin es. Ja, liebe Freunde, das können wir auch erleben demnächst, später. Wir werden keine in unserer eigenen Auferstehung. Wir werden keine herumwabernden, verirrten Geister sein. Wir werden neue Leibe haben, neue Körper haben, unvergängliche Körper haben. Die Offenbarung sagt uns, wir werden Körper haben, die nicht, wo es keinen Schmerz mehr gibt, wo es keine Krankheit mehr gibt, wo es keinen Tod mehr gibt. Neue Leiber, neue Körper, eine veränderte Leiblichkeit. Wir werden, ja, man wird uns anfassen können, man wird uns berühren können und man wird uns erkennen können, vielleicht mit ein paar Anlaufschwierigkeiten. Aber dann doch, wie das bei Jesus war, man wird dich erkennen können. Hallo Martin, schön, dass du zu den Auferstandenen gehörst. Ich habe dich ja zuerst nicht so ganz erkannt, aber jetzt weiß ich. Das ist unsere Zukunft. Das ist unsere Zukunft. Letzter Punkt, und dann können wir nochmal in die Folie weitergehen. Ja, wie soll ich das formulieren? Wir erleben jetzt schon eine Art Vorschattung auf unsere Auferstehung. Unser Körper, der irdische Leib, der wird vergehen. Der ist dem Tode geweiht, der ist Auslaufmodell. Ja. Der muss sterben, natürlich. Den haben wir auch noch. Ja. Das erfahren wir, je älter wir werden, umso konkreter. Aber ein Teil von uns ist bereits auferweckt. Ein Teil von uns ist bereits auferweckt. Der innere Mensch ist bereits auferweckt. Ja, natürlich, wir sündigen immerfort und wir können heute, wir können alle möglichen Sünden begehen, das können wir noch, weil das alte Fleisch noch bei uns ist. Der alte Mensch ist ja noch nicht ausgezogen, der wohnt noch bei uns. Aber der hat die Kündigung gekriegt, liebe Leute. Der hat die Kündigung gekriegt. Aber gut, er lebt noch bei uns. Aber trotzdem sind wir mit erweckt durch den Glauben an Christus. Und schön formulieren es Kolosser 2, 12 und Epheser 2, 5 bis 6. Da heißt es, ihr seid mit Christus begraben in der Taufe, also damit ist nicht die Wassertaufe gemeint, sondern die Geistestaufe nach meinem Verständnis. Ihr seid mit Christus begraben in der Taufe und in ihm auch auferweckt durch den Glauben. Und in ihm auch auferweckt. Wir sind mit Auferweckte, Erweckte. Wieso ist das so? Weil durch den Glauben der Christus in dir lebt. Und was ist das für ein Christus, der in dir lebt? Welcher Christus lebt in dir? Es ist der auferstandene Christus. Es ist der verherrlichte Christus. Der lebt in dir durch den Glauben. Und deshalb bist du erweckt. Ein Teil von dir ist auferstanden. Diese Auferstehung ist noch nicht ganz vollendet. Sie wird demnächst vollendet, aber in diesem Leben auf der Erde noch nicht ganz. Was heißt das jetzt? Fühlt ihr euch als Erweckte? Lebt ihr erweckt? Seid ihr erweckt? Wir sind erweckt, ihr Lieben. Das ist eine geistliche Tatsache. Das ist unser Stand in Christus. Was bedeutet das denn? Was bedeutet es, erweckt zu leben? Ich würde gerne eine Predigtreihe darüber haben. Was bedeutet, erweckt zu leben? Ich hätte gerne eine Predigtreihe darüber. Deshalb kann ich diese Frage hier gar nicht beantworten, hier so kurz. Ich will es mal für mich persönlich beantworten. Was es für mich bedeutet, für mich war es krass. Paulus sagt ja in Epheser 2, ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden. Ihr wart tot, mausetot. Jetzt aber seid ihr lebendig gemacht in Christus. Wo ist dieses Leben? Wo ist das? Ich möchte das so gerne. Es ist schon da, aber es muss wachsen. Es darf wachsen, es kann wachsen, es wird wachsen, weil Gott es in uns wachsen lassen kann. Für mich war es krass, ich war Atheist und dann, wenn man dann zum Glauben an Jesus kommt, dann ist das ein Schnitt. Ich glaube, viele von euch hier können auch über so einen Schnitt berichten. Dann ist das wirklich von Dunkelheit in das gleißende Sonnenlicht hinein. Dann ist das völlig anders. Ich würde mal 3 Punkte herausgreifen von den Tausenden vielleicht, gefühlt. 3 Punkte herausgreifen. Erstens, meine Beziehungen haben sich verändert. So, meine Beziehungen haben sich verändert durch das Erwecktsein. Und zwar meine Beziehung zu Gott, das ist ja klar. Wenn ich vorher Atheist war, dann hatte ich eine Nullbeziehung zu Gott. Das ist ja auch eine Beziehung, ne? Eine Nullbeziehung. Aber jetzt auf einmal, da erkenne ich, da ist ein Schöpfer. Der hat mich gemacht, da ist ein Schöpfer, der mich liebt. Da ist einer, dem ich nicht egal bin, da ist einer, der stirbt für mich. Da ist einer, der sorgt für mich, da ist einer, der rettet mich, da ist einer, zu dem ich einen Bezug habe. Da ist einer, der mein Leben kennt, der meine innersten Gedanken kennt. Da ist einer, zu dem ich in Beziehung treten kann. Da ist einer, der mir seine Liebe zeigt. Das ist ganz neu. Das gab's vorher nicht. Ich bin bestimmt, mit ihm zu leben. Meine Beziehung zu Gott hat sich geändert. Meine Beziehung zu mir selbst auch. Krass. Ich musste nämlich erkennen, was für ein elender Mensch ich bin oder war. Ich musste erkennen, was für ein elender Mensch vor Gottes Augen. Ein sündhafter Mensch. Hatte ich noch nie den Gedanken vorher. Ist doch alles gut? Also, ich bin noch nicht schlechter als die anderen. Und viel besser in mancher Hinsicht. Oh ja, viel besser. Auf einmal muss ich erkennen, du bist ein elender Sünder. Und dann darf ich erkennen, er hat dir deine Sünden vergeben. Er hat dir einfach ausgewischt, einfach ausradiert, einfach bezahlt. Und ich darf neu sein, ich darf neu werden. Neuer Mensch. Meine Beziehung zu mir selbst hat sich komplett verändert. Und letztens, meine Beziehung zu anderen Menschen hat sich verändert. Die anderen Menschen sind nicht mehr die Blödmänner, die Idioten, die alles falsch machen, die Schuldigen, denen man am besten aus dem Weg geht. Die Dinge tun, die würde ich nie tun. Es sind nicht diejenigen, die mir auf den Geist gehen. Oder die mich in Frage stellen, mich kritisieren, mich ablehnen, mich klein machen. Nein, es sind Geliebte Gottes. Es sind geliebte Geschöpfe Gottes. Gott liebt sie. Er hat sie gemacht. Ja, viele sind noch verloren, aber er will sie retten. Er will sie retten. Das sind ein paar wenige Punkte, wo ich sagen würde, das macht einen erweckten Menschen aus. Jesus ist auferstanden von den Toten. Er ist seinen Jüngern begegnet und ihren Zweifeln und hat Glauben aufgebaut, indem er ihnen bewiesen hat, dass er der wirklich auferstandene Jesus Christus ist, den man ins Grab gelegt hat und der gestorben war und der jetzt leibhaftig vor ihnen steht. Er hat es ihnen gezeigt, er hat es ihnen bewiesen, damit sie glauben und diesen Glauben in der Welt verkündigen. Und somit können wir sagen, er ist wahrhaftig auferstanden, der Herr, wahrhaftig. Ich wünsche euch diese innere Osterfreude für die Ostertage und darüber hinaus. Amen.